Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Mir geht es so, aber ihr habt es vielleicht auch gemerkt beim Lobpreisteam, es ist gar nicht so leicht an diesem Sonntag, diesen Gottesdienst so zu feiern. Jetzt, wo Jochen von uns gegangen ist, Jochen Müller. Und vielleicht habe ich Sie auch ein bisschen verunsichert, indem dass ich Ihnen gesagt habe, worum es geht und wie der eine oder andere hier vielleicht auch sitzt. Und ich weiß, für einige von euch war er bis zum Schluss seit 1961 euer Pastor. Und so seht es uns nach, wenn uns das eine oder andere heute nicht gelingt oder schwer fällt, weil das gar nicht so leicht ist, hier jetzt vorne zu stehen. Aber es ist gut, dass wir beten können. Und das möchte ich zu Beginn tun. Vater im Himmel, du siehst uns hier versammelt als deine Gemeinde. Und du siehst, was und wer uns geprägt hat, zum Glauben geführt hat und wie wir jetzt hier heute zusammengekommen sind mit allem, was unser Herz bewegt, mit Trauer, mit Erinnerungen, mit Freude, mit Dank. Und wir wollen uns bringen, wir haben uns eben vorbereitet und den Weg frei machen, unser Herz öffnen, unseren Verstand öffnen für dein Reden heute, Herr. Und du siehst auch mich. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst, deinen Ruhm zu verkünden. Danke, dass wir diesen Gottesdienst feiern können in aller Freiheit und dass es dein Gottesdienst ist. In Jesu Namen. Amen. Wir beenden heute unsere Predigtreihe. Jakobus 1 hat uns die vergangenen 7 Wochen beschäftigt und am Ende einer Predigtreihe steht immer so diese recht einfache Frage, die ich mich dann auch frage, was bleibt hängen? Was ist bei euch hängen geblieben? Seit diesen 7 Wochen, jetzt inklusive diesem heutigen Sonntag, gehen wir durch dieses Kapitel und Jakobus hat uns immer wieder auf diesem Weg herausgefordert, unseren eigenen Glauben ehrlich zu betrachten. Jakobus spricht über Prüfungen und darüber, dass Glaube gerade in schwierigen Situationen wachsen kann. Wir haben gehört, er spricht von Weisheit, die Gott uns schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir merken, wir kommen mit unseren Mitteln nicht weiter. Er spricht über Armut und über Reichtum und wie Arme und Reiche nebeneinander sitzen und uns das, was wir haben oder nicht haben, aber nicht bestimmt, nicht definiert, weil unsere Maßstäbe, die wir hier leben wollen, andere sind als die in unserer Gesellschaft. Und wir haben darüber nachgedacht, dass auch wenn wir versucht sind, auch wenn wir Versuchungen erliegen, auch wenn wir Leid erleben, auch in Prüfungen, dass Gott immer noch gut ist. Und vergangene Woche ging es dann um dieses Wort aus Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Und daran möchte ich anknüpfen, an dieses Bibelwort, denn heute geht es darum, dass Gottes Wort zu hören zwar gut ist, aber wenn dieses Hören nicht zu einem veränderten Leben führt, dann entsteht eine gefährliche Täuschung, dann täuschen wir uns selbst. Denn es gibt Menschen, wir, du können meinen, dass unser Glaube gesund ist, aber wenn sich im Alltag nichts verändert hat, dann ist unser Glaube nicht gesund. An dieser Stelle setzt das Bibelwort an, was wir gerade gehört haben aus Jakobus 1, 26 und 27. Und Jakobus stellt uns, dir und mir, heute eine sehr einfache, aber eine sehr direkte Frage. Woran erkennt man eigentlich echten Glauben? Woran erkennt man eigentlich echten Glauben? Woran? so viel will ich vorwegnehmen. Echten Glauben erkennt man nicht an dem, was wir über unseren eigenen Glauben sagen. Auch nicht daran, wie religiös oder fromm jemand wirkt, daran erkennt man keinen echten Glauben. Sondern daran, wie dein Leben aussieht, wie mein Leben aussieht. An dem, was wir sagen und an dem, was wir tun, zeigt sich echter Glaube. Und so beginnt Jakobus hier mit einer ernsten Warnung in Jakobus 1, 26. Ich lese es uns noch einmal vor. Da heißt es, wenn jemand meint, fromm zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und diesen Satz, den richtet er nicht an Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das könnte uns in den Sinn kommen, wenn wir das so lesen. Jakobus spricht zu denjenigen, die sich selbst als gläubig bezeichnen würden. Und das tun wir, du und ich. Jakobus sagt auch nicht, ich spreche hier zu Christen, weil wir wissen das selbst. Christen bezeichnen sich in Deutschland 37 Millionen Menschen. 17,5 in der evangelischen Kirche Deutschlands und knapp 20 etwas darunter in der katholischen Kirche. Obwohl die meisten der Menschen, die man so als Christen bezeichnet, sich selbst noch nicht mal als Christen bezeichnen würden und ehrlich zugeben würden, nee, also fromm bin ich eigentlich nicht. Aber Jakobus meint gar nicht diese. Er meint nicht diese offensichtlich leere Frömmigkeit, die uns oft begegnet. Sondern Jakobus spricht hier Menschen an, die regelmäßig beten, die Schrift kennen und Teil der Gemeinde ist und sagt, euer Glaube kann trotzdem unecht sein. Und gerade deshalb ist diese Aussage für den heutigen Sonntag so herausfordernd für uns und vielleicht sitzt du hier auf einem eigentlich bequemen Polsterstuhl und merkst, auf einmal wirkt er so hart und unbequem. Weil dieses Wort uns herausfordert. Weil es sein kann, dass wir als Menschen überzeugt sind, dass unser geistliches Leben gesund ist, aber wir uns täuschen. Die größte Gefahr für unseren Glauben liegt nicht in einer immer offeneren Gottlosigkeit, die wir auch ergreifen, erfassen und beschreiben können in unserer Gesellschaft. Manchmal liegt die größte Gefahr in unserem Glauben darin, dass wir uns selbst täuschen. Jesus spricht das an in seiner Bergpredigt. Und ähnlich wie Jakobus das tut, benutzt er Worte, die vielleicht sogar noch eindringlicher sind in Matthäus 7, 21. Da sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Mit anderen Worten, christlich zu wirken ist noch lange kein Beweis dafür, dass du echt glaubst. Entscheidend ist, ob du nach dem Willen Gottes fragst, ob du ihn tust, ob er dein Leben prägt. Und Jakobus nennt hier einen Prüfstein für echten Glauben, und zwar unsere Zunge. Unsere Zunge ist ein Spiegel des Herzens. Und deswegen gebraucht Jakobus hier die Zunge. Er greift unsere Worte heraus, weil er weiß, wir können über viele Dinge sprechen. Wir können über die Art und Weise sprechen, wie wir beten, wie wir Gottesdienst feiern, über unsere Spendenbereitschaft. In Klammern, die Spendenbescheinigungen gehen kommende Woche raus, für die, die fragen, ne? Aber er beginnt mit der Zunge. Warum macht er das? Jesus sagt in Lukas 6, 45, denn wovon das Herz erfüllt ist, davon spricht der Mund. Das, was du sagst, ist nicht zufällig. Deine und meine Worte spiegeln wider, was in unserem Innersten ist. Das, was rauskommt, das hat eine Quelle, einen Ort, wo es entstanden ist in unserem Gedanken. Du kannst im Gottesdienst hier sitzen, du kannst beten, du kannst das Glaubensbekenntnis sprechen, du kannst all diese Dinge tun und am Montag kannst du schon wieder verletzende Worte über andere finden. Du kannst hier sitzen und vielleicht nachher sagen, Herr, gebrauche mich, Licht zu sein in Huchting, in diesem Stadtteil. Und schon am Montag kannst du aus der Bahn aussteigen am Roland-Center und sagen, ach, diese ganzen kaputten Leute und so vielen Ausländer, die sollen dahin zurückgehen, wo sie herkommen. Ist so, ne? Du kannst hier fröhlich singen, gut, dass wir einander haben. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen, ihr kennt das Lied, ne? Und gleichzeitig kannst du im Streit mit jemandem sein und Beziehungen zerstören. Ich kann mich selbst für besonders geistlich halten, als Pastor, als Gemeindevertreter, als Kirchenvorstand, als Leiter eines ehrenamtlichen Teams hier in der Gemeinde und gleichzeitig kann ich mit meiner Sprache andere Menschen entmutigen, kann sie klein machen. Und Jakobus sagt hier im Endeffekt, wenn das dauerhaft so ist, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glauben. Dann ist deine Frömmigkeit, ist meine Frömmigkeit, das, was du hier abspulst am Sonntag, eigentlich leer. Der Reformator Martin Luther, der beschreibt echten Glauben so. In seiner Vorrede zum Römerbrief sagt er, der Glaube ist ein lebendiges, verwegenes Vertrauen auf Gottes Gnade und ist unmöglich, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirke. Und Luther meint damit, wenn Gottes Gnade wirklich das Herz eines Menschen erreicht hat, dich wirklich ergriffen hat, dann muss das spürbare Folgen haben. Echter Glaube prägt unser Leben und besonders auch unsere Worte, nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen. Und wir uns gerade noch zusammenreißen beim Kirchcafé und beim Rausgehen bereits, wird spürbar, wie unecht das alles war. Jakobus benutzt hier die Zunge, weil er weiß, Worte haben eine enorme Kraft. Und du weißt das vielleicht selber, du erlebst das. Wir können ermutigen, wir können aufbauen. Wir können gerade vielleicht jetzt Trost schenken, Hoffnung wecken. Aber Worte können auch verletzen, zerstören, entmutigen. Und deshalb fordert Jakobus hier zu einem ehrlichen Selbsttest heraus. Und er stellt dir und mir heute keine fürchterlich komplizierte theologische Frage, sondern er fragt ganz praktisch, wie redest du über andere, wenn sie nicht im Raum sind? Wie redest du im Streit? Wie redest du zu Hause? Denn die Art, wie wir reden, die verrät oft mehr über unseren Glauben und über die Echtheit unseres Glaubens, als wir selbst wahrhaben wollen. Aber echter Glaube, der zeigt sich nicht nur in unseren Worten, sondern der Jakobus, der fährt hier fort in Vers 27. Da heißt es, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Not zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Für den Jakobus, da gehören zwei Dinge untrennbar zusammen. Und das wird hier in diesem Wort so deutlich. Barmherzigkeit gegenüber Menschen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Liebe zu Gott in völliger Hingabe, in Ausrichtung auf ihn. Aber er spricht zuerst hier über Barmherzigkeit. Und er nennt Waisen und Witwen und die stehen stellvertretend in der Bibel für besonders verletzliche Gruppen von Menschen. Menschen ohne Schutz, ohne gesellschaftliche Absicherung, ohne eine starke Stimme. Und das zieht sich durch die Bibel. Im Alten Testament bereits sehen wir, wie diese Gruppen immer wieder erwähnt werden. Und sie stehen für Menschen, die leicht übersehen werden in unserer Gesellschaft bis heute. Jakobus sagt, echte Frömmigkeit zeigt sich darin, wie wir gerade mit diesen Menschen umgehen. Und das Interessante ist, dieses Wort, was er dort verwendet, zu besuchen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du darüber gestolpert bist, aber dieses Wort ist ein besonderes Wort. Er sagt nicht einfach nur, denkt an sie. Er sagt, besucht sie. Und wenn man das griechische Wort anschaut, was da steht, dann steht da mehr als nur einmal Hallo zu sagen, uns zu registrieren, da gibt's Witwen und Waisen. Dieses Wort besuchen, das beschreibt Gottes Zuwendung und wird zum Beispiel gebraucht in Lukas 1, Vers 68. Achtet mal darauf, wie das Wort besuchen hier gebraucht wird. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung gebracht. Besuchen bedeutet hier weit mehr als nur einmal Hallo sagen. Einmal wahrnehmen, dass es dort Menschen gibt, die verletzlich sind. Echter Glaube in uns wird dann sichtbar, wenn wir Menschen in ihrer Not nicht nur flüchtig bemerken, wenn wir einander in unserem Leid, vielleicht auch gerade heute kannst du das üben, vielleicht auch Menschen in ihrer Trauer, sie nicht einfach nur zu sehen, sondern sich ihnen bewusst zuzuwenden, sich zu interessieren, sich ihre Geschichte anzuhören und ihnen in der Liebe Gottes so zu begegnen, dass etwas von seinem Herzen sichtbar wird. Das meint eigentlich Besuchen. Und dieses Besuchen, das ist so anders, als wir das kennen in unserer Gesellschaft. Und wir in dieser Welt, wir fragen ja häufig, lohnt sich das? Was bringt das, wenn ich mich jetzt der Person zuwende? Kommt da etwas zurück? Was habe ich davon? So sind wir ja unterwegs, wenn wir von Besuchen reden, dass wir sagen, ja, okay, ich kann mich der Person hinwenden, aber da muss ja auch irgendwas dabei rauskommen für mich. Ich muss ja irgendwas davon haben. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Hauskreis. Ich war noch nicht lange Christ und wir hatten diese Aktion hier, diese 40 Tage Leben mit Vision. Wer erinnert sich? Okay, einige erinnern sich. Das war mein erster Hauskreis. Ich war vielleicht ein halbes Jahr Christ gewesen. Und dann kam ich in eine Kleingruppe, die aus ungefähr 10 Jungs bestand, alle so im Alter von 16 bis 19. Ich war fast der Älteste mit 19 Jahren. Und einer dieser Jungs, Samuel Schuh war das, der wohnte hier gegenüber, da haben wir uns getroffen. Und er sagte dann im Hauskreis, immer wenn er am Hauptbahnhof an einem jungen Obdachlosen vorbeiging, hatte er den Impuls, ihm etwas zu geben. Und er erzählte, wie er das schon mehrfach getan hatte, nicht um anzugeben, sondern einfach so. Ich glaube, irgendwie ging es an dem Tag um dieses Thema. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ratet mal, was wir Jungs gemacht haben. Wir haben ihn gelobt und anerkannt dafür. Nein, haben wir nicht. Wir haben gesagt, was machst du da? Was bringt das? Der versäuft das doch nur. Wir haben ihn kritisiert, haben das überhaupt nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Weil wir so getickt haben und vielleicht erkennst du das auch an dir, dass wir manchmal so ticken, dass wir Menschen begegnen in schwierigen Lebenssituationen und dann schnell diese Frage stellen, was bringt das? Manche Situationen wirken doch einfach nur hoffnungslos und selbst wenn wir Menschen etwas geben, dann denken wir, dann sitzt er morgen wieder da und vielleicht sagt er noch nicht mal Danke. Was soll das bringen? Jakobus, der sagt hier in diesen Versen, Barmherzigkeit fragt nicht zuerst nach Erfolg. Barmherzigkeit fragt nicht nach, was bringt das? Barmherzigkeit fragt nach Gehorsam. Und Samuel war der Einzige in unserem Hauskreis gewesen, der das verstanden hatte. Der diesen Impuls verspürt hatte, jedes Mal, wenn er daran vorbeiging, an diesem Menschen vorbeigehen und gehorsam war, ihm was zu geben, ohne zu fragen, was das bringt. Du und ich, wir sind nicht berufen, das will ich damit nicht sagen, die ganze Welt zu retten, alle Waisen und Witwen bei uns aufzunehmen, das ist hier nicht gemeint, aber wir sind berufen, die Menschen mit einem Blick zu sehen, so wie die Welt sie nicht sieht, sondern so wie Jesus sie sieht. Und sie zu besuchen, wahrzunehmen, uns hinzuwenden, uns nicht wegzudrehen, uns zu interessieren. Das ist das eine, was Jakobus hier sagt, wo er sagt, gelebte Barmherzigkeit, Witwen und Waisen besuchen. Und dann gibt es da noch die zweite Dimension, die er erwähnt. wo er sagt, und gleichzeitig sollen wir uns selbst von der Welt unbefleckt halten. Wie geht das zusammen? Sich von der Welt unbefleckt halten, denkst du vielleicht. Wie kann ich am Hauptbahnhof sein? Wie kann ich vielleicht sogar im Rotlichtmilieu sein, wenn Gott mir diesen Auftrag schenkt, dass ich wirklich die besuche, die Not leiden? Und gleichzeitig mich fernhalten von dieser Welt und all den Versuchungen und all dem, was unheilig ist. Und Jakobus sagt, hey, das, was du nicht tun sollst als Christ, ist, dich aus dieser Welt zu fliehen. Das, was manche Christen tun, sich zurückzuziehen von dieser Gesellschaft, von diesen Orten fernzubleiben. Wir sollen nicht die Maßstäbe dieser Welt übernehmen und leben ohne Gott. Darum geht es Jakobus nicht, sondern er sagt, hey, weite doch deinen Horizont. Echter Glaube, der betrifft nicht nur deine innere Frömmigkeit, sondern dein ganzes Leben. Und deinen Blick, der über dich hinausgeht zu den Menschen. Wenn Jakobus spricht von Heiligung, von Vollkommenheit, von Reinheit, dann gibt es einige Christen, die rutschen leicht ab in diese isolierte Frömmigkeit. Und dann wird Gemeinde zu so einem exklusiven Club, in den keiner reinkommen darf, weil niemand gut genug ist. Aber wenn auf der anderen Seite es wiederum nur um Barmherzigkeit geht, dann wird Glaube zu so einem Sozialprogramm und Gemeinde wird zum Wohltätigkeitsverein. Und Jakobus verbindet beides und sagt, weder noch, nicht nur das eine und das andere weglassen, sondern echte Liebe zu Gott, die zeigt sich in der Liebe zu Menschen. Und echte Liebe zu Menschen hat ihre Quelle in einer innigen Beziehung zu Gott. Es gehört zusammen. Es lässt sich nicht trennen. Echter Glaube ist in der Lage, aus einer tiefen Frömmigkeit heraus, aus einer tiefen Liebe zu Jesus heraus, Witwen und Waisen zu besuchen. Oder welche Menschengruppe auch immer Gott dir zeigt und ans Herz gelegt hat. Der Kirchenvater Augustinus, der hat einmal einen berühmten Satz gesagt, der hat mich richtig getriggert. Und vielleicht tut er das jetzt bei dir auch in diesem Zusammenhang. Der hat Folgendes gesagt. Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Und auf den ersten Blick würdest du vielleicht sagen, was für ein gefährlicher Satz. Was für ein gefährlicher Satz. Aber Augustinus meint damit, wenn das Herz eines Menschen wirklich von der tiefen, aufrichtigen Liebe Gottes geprägt ist, dann wird diese Liebe Handlungen hervorbringen, die stets gut sind und im Sinne des Nächsten. Das ist das, was er da steht und was er gemeint hat. Und er sagt, wenn deine Liebe tief verankert ist in der Liebe zu Jesus, dann wirst du verrückte Dinge tun für fremde Menschen, die der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat, wo dein Herz voll ist und überquillt und er dich in Bewegung versetzt. Wenn du liebst, dann kannst du in diesem Sinne, geleitet vom Heiligen Geist, tun, was du willst und es wird gut sein. Ist das, was Augustinus hier mit anderen Worten in diesem kurzen Satz gesagt hat. Und am Ende dieser Verse führt uns dieser Text zu Jesus selbst zurück. Denn Jesus, und das kommt jetzt für euch nicht überraschend, er hat genau das gelebt, wozu Jakobus uns in den Versen 26 und 27 ruft. Denn wovon das Herz erfüllt ist, davon spricht der Mund. Das hat Jesus in Lukas 6, 45 gesagt. Das habe ich bereits mit euch geteilt. Und bei ihm war das vollkommen wahr. Wir haben seine Worte. Menschen spürten, das wird immer wieder deutlich, da wo Jesus sprach, spürten sie, dass seine Worte aus einem vollkommen reinen Herzen kommen. Und sie haben gestaunt, immer wieder heißt es, Jesus lehrte und die Menschen staunten über seine Worte, weil sie gemerkt haben, hier spricht jemand etwas Vollkommenes, etwas Göttliches. Sie, die Menschen, waren tief beeindruckt von seiner Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, lesen wir in Markus 1, 22 zum Beispiel. Und diese Wahrheit, die er sprach, die verband Jesus mit dieser erstaunlichen Barmherzigkeit, wo wir das gelesen haben gerade in Markus 1, 22 und einige Verse später in Markus 1, 41 berührt er einen Aussätzigen, den niemand berühren wollte. Barmherzigkeit, die besucht und Worte, die Wahrheit sprechen. Jesus brachte das zusammen. Und dieses Besuchen, das beschreibt den Auftrag von Jesus, der gesagt hat in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, zu besuchen, ergänze ich hier, und zu retten, was verloren ist. Und das ist auch dein Auftrag. In Jesus sehen wir ein Leben, das völlig von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu Menschen geprägt war, so wie Jakobus es mit den heutigen Worten, die wir im Predigttext gelesen haben, beschrieben hat. Und am Kreuz wird diese Liebe in ihrer ganzen Tiefe erst so richtig sichtbar. Dort sehen wir, wie zum einen Jesus sich vollkommen dem Willen des Vaters hingibt. Und wie er schon im Garten Gethsemane gebetet hat, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und gleichzeitig, wo er den Willen des Vaters tut, aus dieser tiefen Liebe zu ihm, gibt er sich hin für uns. Er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Heißt es in Römer 5, Vers 8. Zu Beginn dieser Predigtreihe haben wir von Jakob gehört, wie Kirchenväter und Reformatoren, wie auch ein Martin Luther, mit dem Jakobusbrief gehadert haben. Weil es so sehr für sie nach Machen klang, so sehr nach Werksgerechtigkeit klang. Aber das, was deutlich wird, und es wird deutlich auch in diesen Worten hier, ist, Jakobus will Christen unter Druck, zu denen er schreibt, nicht noch mehr Druck machen. Er möchte sie zu dem führen, der unser Herz wirklich verändern kann. Und aus dem veränderten Herzen, da erwartet er, dass unser Tun sich verändert. Unser ganzes Leben sich verändert. In Vorbereitung auf diese Predigt habe ich an Jochen Müller gedacht. Natürlich, wie könnte ich nicht anders? Und ich habe diese Predigt erst geschrieben, nachdem ich am Donnerstag noch an seinem Bett gewesen bin und mich verabschieden durfte. Und ich habe überlegt und hingehört und mich erinnert, das, was Jakobus hier über echten Glauben schreibt, das haben viele von euch, das habe ich bei Jochen gesehen. Seine Liebe zu Jesus, die war nicht nur etwas, worüber er vollmächtig gepredigt hat, sein ganzes Leben lang. Und dadurch tausende Menschen im deutschsprachigen Raum erreicht hat, viele zum Glauben geführt hat. Seine Liebe zu Jesus war etwas, das man in seinen Worten auch wenn er von der Kanzel gestiegen war. Auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, an seinem ganzen Leben sehen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr, da haben wir diese Predigtreihe, unser Erbe, gehabt. Und da saß er vor der Kamera und er hat über Johannes 10 gesprochen und wie es ist, die Stimme des guten Hirten zu hören. Und da strahlte er über das ganze Gesicht. Das werde ich nicht vergessen. Und wisst ihr, selbst in den letzten Tagen vom pakistanischen Taxifahrer, der ihn zum Arzt gefahren hat, bis hin zum Personal im Krankenhaus, noch am Donnerstag und Freitag, wo er ansprechbar war, haben die Menschen bis zum Schluss gestaunt über einen Menschen, der auf der Intensivstation liegend sich ihnen zuwendet, sich für sie interessiert, ihren Namen behält, und alles das, was sie gesagt haben. Und das von Herzen. Aus der Liebe zu Jesus heraus. und einer echten Liebe zu ihnen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war 20 Jahre alt und ich schrieb ganz ehrfürchtig eine E-Mail 2005 von Bord des Missionsschiffes Doulos. Und eigentlich hatten Jochen und ich vorher gar nicht so viel Kontakt gehabt. Ich wusste noch nicht mal, ob er wusste, wer ich war. Weil er als Pastor schon lange ausgeschieden war. Und ich fragte ihn so eine Frage, die man als Einstieg fragen kann. Ne? Ich fragte ihn, ob er mir das auflösen konnte, diese Frage aus Prädestination und freier Wille, ob er mir da helfen kann, das zu verstehen. So als erste E-Mail, die ich ihm geschrieben habe, so zum Kennenlernen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mit einer Antwort gerechnet unbedingt. Aber es kam eine lange E-Mail zurück, voller Weisheit, die mir geholfen hat, das zu verstehen. Und bis zuletzt habe ich regelmäßig um Rat gefragt. Wir haben jede Woche telefoniert. So wie kein Mensch vollkommen ist, war Jochen es auch nicht. Aber für mich war er der Beweis dafür, dass Gott unser Leben so prägen kann, dass echter Glaube sichtbar wird und viele Menschen besucht. Die wichtigste Frage dieses Textes ist daher nicht, wie religiös bist du? Das ist nicht das, was Jakobus fragt. Die viel wichtigere Frage, die dieser Text uns stellt, ist, was hat Jesus tatsächlich in deinem Leben verändert? An deinen Worten, an deinem Blick für die Menschen, an deinem Gottesdienst im Alltag. Denn echter Gottesdienst, der endet nicht mit dem Amen im Gottesdienst. Echter Gottesdienst beginnt dort, wo unser Leben von Jesus geprägt wird. In unseren Worten, in unserem Blick auf andere Menschen, in unserem Alltag. Das ist das, worum es Jakobus geht in diesem Predigttext und worum es ihm geht in diesem Brief, den wir in den nächsten Monaten noch vertiefen werden. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir dafür, dass es Fleisch geworden ist. Und Jesus, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir dein Gehorsam, deine Liebe zum Vater, dein Fragen nach seinem Willen und dein Tun seines Willens, auch wenn es sich alles gekostet hat, dein Leben gekostet hat. Und gleichzeitig schauen wir zum Kreuz und sehen, dass du das für uns getan hast. Aus deiner Liebe zum Vater resultiert dieses Opfer, diese Liebe zu uns als Menschen, wo du gestorben bist für uns, als wir noch Sünder waren. Und Herr, so bitten wir dich für uns, dass wir hier nicht sitzen am Sonntag und Dinge sagen und beten und singen, die wir gar nicht so meinen. Sondern, dass unser Glaube echt ist und dass wir das, was wir von uns geben, das, was unser Leben ausmacht, das, was wir tun, dass das eine klare Sprache spricht. Dass daraus deutlich wird, dass wir dich lieben, Herr. Dass wir dein Wort lieben. Dass wir verstanden haben, was du für uns getan hast, Jesus. Dass das sichtbar mögen würde. Und das können wir nicht machen. Es geht nicht darum zu machen. Das hat Jakobus so nicht gemeint, sondern wir können es nur tun, wenn wir von deiner Gnade ergriffen sind. Nur dann wird unsere Frömmigkeit echt. Und wir können es nur tun in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und so bitten wir dich darum, dass du uns immer wieder diese Kraft schenkst, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und dass du uns sendest, dass wir Menschen besuchen, so wie du sie besucht hast. Dass dorthin, wo wir kommen, wir unser Interesse mitbringen, unsere Hinwendung hin mitbringen, unsere echte, aufrichtige Liebe, weil du uns geliebt hast. Und du siehst, wer von uns hier sitzt und spürt, mein Glaube ist gar nicht echt. Vielleicht bin ich gar nicht so ergriffen von dieser Gnade. Vielleicht habe ich noch gar nicht verstanden, was du für mich am Kreuz getan hast, Jesus. Herr, offenbare du dich. Brich du durch, Herr. Zeig dich uns. Erneuere unser Herz. Erneuere unsere Liebe. Lass uns ganz ergriffen sein. Lass uns echt glauben. Und dann sende uns dorthin und zu den Menschen, zu denen du uns senden möchtest. In deiner Kraft. Das erbitten wir von dir, Herr. In deinem kostbaren Namen, Jesus. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.